Hallo und herzlich willkommen zur Folge 57 des Podcasts Berufsjugendlich.
Wir sind Anna Grebe und Jendrik Peters und wir berichten alle zwei Wochen über das, was jugendpolitisch in Deutschland so los ist und wie man eine starke Verbündete oder ein starker Verbündeter für die Interessen von Kindern und Jugendlichen werden kann.
In unserer heutigen Folge sprechen wir über ein Thema, das zwischen Enttabuisierung und neuer Scham schwankt. Es geht um sexuelle Bildung und warum sie immer auch eben politische Bildung ist. Außerdem beginnen wir mit unserer neuen Rubrik 16x Jugendpolitik. Brandenburg macht heute den Auftakt und es wird eine lange Folge. Aber das macht nichts, denn Ostern steht vor der Tür und ihr könnt ganz entspannt reinhören. Anna, dein Highlight der vergangenen 14 Tage, was war los?
Mein absolutes Highlight war ein Workshop, den ich vergangene Woche in Darmstadt machen durfte. Da waren rund, ich glaube, 35 bis 40 junge Menschen, Jugendliche, junge Erwachsene aus ganz Hessen, die sich beteiligt haben an der Bewertung, der Kommentierung des Leitantrags der Jugend- und Familienministerinnenkonferenz. Denn die JFMK hat ja so einen rotierenden Vorsitz. Dieses Jahr hat Hessen den Vorsitz und man hat sich in Hessen dafür eingesetzt, dass junge Menschen eben auch an dieser JFMK beteiligt werden und an den Themen, die dort besprochen werden. Das Thema ist digitale Bildung, Social Media, Zugangssperre, Verbot, Altersbeschränkung. Also es geht genau um die Themen, über die gerade alle sprechen. Und es war einfach ein sau cooler Workshop mit tollen jungen Menschen, sehr motiviert. Auch muss man ja auch sagen, mit einer hohen Frustrationstoleranz. Das braucht man ja, würde ich sagen, momentan so, wenn es um Beteiligung auf Landes- und auf Bundesebene geht. Ich hatte einen mega schönen Tag und solche Begegnungen, Jendrik, das motiviert mich dann auch immer noch weiter, jugendpolitisch tätig zu sein, mich als Aktivistin, aber auch als Beraterin einzusetzen. Das gibt mir ganz viel Energie, statt mir Energie zu ziehen. Und wie war es bei dir?
Ich habe mich besonders gefreut, mal wieder im Landtag NRW zu sein. Ist ja schon einer der schöneren, kommt natürlich nicht an Schwerin ran, haben wir auch schon öfter mal hier gesagt. Aber ich mag den Ort dort. Wir hatten ein jugendpolitisches Frühstück, das wir regelmäßig machen mit den konfessionellen Verbänden, haben dort auf das Thema Kinderarmut nochmal hingewiesen, sind mit den PolitikerInnen ins Gespräch gekommen und eine Woche später als Verband die jugendpolitischen Jahresgespräche, also mal den Austausch, was liegt gerade bei uns an, was liegt bei denen an. Ist immer auch spannend, die unterschiedlichen Dynamiken da so zu erleben, wie Gespräche mit der SPD laufen, wie es mit der CDU ist und nachher mit der FDP. Die Grünen kommen da noch. Das ist einfach immer spannend. Wir nehmen da auch unsere ehrenamtlichen Vorsitzenden immer mit und die sind dann im Lead und für die ist das auch eine spannende Erfahrung, wenn die das dann zum ersten Mal machen, in den Landtag mal gehen und Politikgespräche führen. Was dabei am Ende rauskommt, kann man immer nie so genau sagen, aber sich gegenseitig wahrnehmen schadet nicht und man merkt ganz klar in NRW, die Landtagswahl steht vor der Tür nächstes Jahr. Es beginnt vielleicht mit einem Moment, den viele kennen. Ein leichtes Unbehagen, ein Kichern, vielleicht auch mal ein Wegschauen. Und kaum ein Thema ist so allgegenwärtig und gleichzeitig so tabuisiert wie Sexualität. Und besonders dann, wenn es um Jugendliche geht. Und gleichzeitig sind Sex, Begehren, nackte Körper, aber auch Erotik und Pornografie allgegenwärtig. Und genau hier wollen wir heute mit der Folge ansetzen. Denn sexuelle Bildung ist nicht nur Aufklärung über Körper oder Verhütung. Nein, sie ist ein Spiegel unserer Gesellschaft und unserer Werte und damit auch ein politisches Thema und auch ein jugendpolitisches Thema. Und wir wollen direkt mal mit einer Frage reinstarten, auch an uns selbst. Wann haben wir eigentlich das erste Mal so wirklich über Sexualität gesprochen? Also nicht jetzt im klassischen Sinne von Aufklärung, so im Biounterricht mit Diagrammen, Arbeitsblättern und sowas, sondern so, dass es uns wirklich was bedeutet hat. War das ein Gespräch, eine Situation, vielleicht auch etwas, das gefehlt hat? Und ich würde die Frage mal anschließen, Anna, wer hat eigentlich entschieden, was wir damals lernen und was wir nicht lernen in diesem Themenbereich? War das irgendwie die Schule? Waren das die Eltern? Waren das die Medien? War das Zufall? Wie war das bei dir?
Naja, man möchte meinen, dass ich, weil ich katholisch sozialisiert worden bin, in einer verklemmten oder besonders prüden Familie aufgewachsen bin. Dabei waren meine Eltern, liebe Grüße, vermutlich eher durchschnittlich überfordert mit diesen Fragen, wie man halt als Eltern mit dem erstgeborenen Kind erstmal mit sowas überfordert ist. Ich habe schon recht früh mich so für Musik und Popstars interessiert und das war auch ein bisschen motiviert durch die älteren Töchter der damals besten Freundin meiner Mutter. Die hatten so Bon Jovi-Plakate und Axl Rose von Guns N' Roses-Plakate und da war irgendwie schon so, also ich fand Popmusik gut. Ich habe noch nicht ganz verstanden, warum die diese Typen gut finden, aber das hat schon auch was so ein bisschen mit mir gemacht und so hielt ich dann auch in der Grundschule schon meine erste Bravo in den Händen. Aber diese Dr. Sommer-Seiten, also die Älteren erinnern sich, die Bravo gibt's übrigens noch als Printmagazin, aber erscheint, glaube ich, nur noch einmal im Monat, ist ganz dünn. Es gab früher eben Dr. Sommer und das war so eine Art Beratungsstelle. Das heißt, man konnte Briefe damals noch an Dr. Sommer, der hieß so nicht, schicken, mit Fragen rund um das Thema Liebe, Sex und Partnerschaft. Und Dr. Sommer hat dann diese Briefe abgedruckt, anonymisiert und eben darauf geantwortet. Und meine Eltern hatten diese Seiten sowie die darauffolgenden Seiten, wo sich immer eine junge Frau und ein junger Mann irgendwie nackt mit so einem Selbstauslöser dargestellt haben, die haben meine Eltern zugetackert. Also sie haben es wirklich sehr gut gemeint. Den Widerstand haben sie dann auch bald aufgegeben. Ich glaube, das war auch so ein erster Impuls und es ist völlig in Ordnung, finde ich. Und dann standen sie eigentlich auch immer für meine Fragen zur Verfügung. Schulische Aufklärung kam da erst später, aber das ist so für mich der erste Berührungspunkt, würde ich sagen, auch mit so öffentlichen Diskursen zu dem Thema. Wie war das bei dir?
Ich bin gerade motiviert, mir nachher mal eine Bravo zu kaufen und zu schauen, wie die eigentlich heute aussieht.
Ja, ich gucke da immer wieder rein. Das ist total spannend, weil da inzwischen so eher so YouTube-Stars und InfluencerInnen so von TikTok drin abgebildet werden. Ja. Da bin ich als Medienwissenschaftlerin natürlich immer besonders interessiert, wie so audiovisuelle Medien nachher auf Papier nacherzählt werden. Also investiere, es lohnt sich.
Ja, mache ich. Und ich erinnere mich immer an eine Frage, wo irgendwie Jungs oder Mädels beide geschrieben haben, mein Freund und ich haben uns geküsst, bin ich jetzt schwanger?
Ja.
Also da waren ja teilweise auch so,
Fragen überzogen.
Dabei, wo ich denke, ja, genau.
Ja, ja, genau.
Also meine Familie ist jetzt eigentlich nicht besonders prüde, aber trotzdem bin ich jetzt nicht komplett frei mit dem Thema aufgewachsen, würde ich sagen. Ich erinnere mich, als ich so 9 oder 10 war und da habe ich gedacht, ich habe immer Zungenküsse im Fernsehen gesehen. Probiere ich das doch mal an so einem Joghurtlöffel aus. Ich erinnere mich noch daran. Und dann habe ich von meiner Mutter so einen Klaps auf den Hinterkopf bekommen, weil sie, glaube ich, gar nicht damit umgehen konnte und nicht wusste, was macht der Junge da. Das mit 9 dann zu erklären, war, glaube ich, auch ein bisschen schwierig. Ich konnte aber immer mit ihr drüber reden. Mit meinem Vater jetzt nicht so, auch generell mit Emotionen reden, ein bisschen schwierig, aber mit meiner Mutter konnte ich das schon. Auch mit Freunden im Umfeld. Und die Bravo war immer in der Nachttischschublade. Die habe ich da immer gelesen. Und die Poster, die da drin waren, die hingen dann auch immer überall. Und schon auch dann die Poster von den Popstars, von den weiblichen Popstars, die dann da in irgendwelchen Kostümen waren, die habe ich mir früher gerne aufgehangen, muss ich sagen. Und als dann der erste Fernseher kam, DSF, 0 Uhr, die Sportclips, die liefen ja auch, ich weiß gar nicht, das gibt's, glaube ich.
Sexy Sportclips, man dachte schon auch so heißen, die hießen Sexy Sportclips.
Sexy Sportclips, ja. Wo dann auch immer so, ruf mich an, 0190 und so, ne? Das, ich glaube, das gibt's jetzt gar nicht mehr an der Stelle, DSF gibt's ja auch nicht mehr. Aber das waren so die ersten Sachen, wo man das mal gesehen hat und dann gab es so die ersten, ich will die gar nicht Freunde nennen, aber Kumpels, die hatten dann irgendwie so Filmchen auch nochmal auf dem Handy und auch so Plattformen, wo man früher illegal Musik runterladen konnte und so, will sie jetzt nicht nennen. So, da gab es das dann irgendwie. Und da ist man dann das erste Mal mit auch so Sachen in Kontakt gekommen, hat dann darüber geredet und sich das aber noch irgendwie so ein bisschen selber beigebracht, habe da eben noch mit einer Freundin drüber geredet. Ich bin ein bisschen froh, dass wir früher noch nicht diesen riesen Zugang zu pornografischem Material hatten. Konnte man sich noch ein bisschen in Gesprächen entwickeln. Aber auch das wird heute ja auch teilweise Thema sein.
Ja, wir sprechen heute nicht nur über Sexualität als etwas Persönliches, keine Sorge, sondern als etwas, das immer auch irgendwie gesellschaftlich gerahmt und geprägt ist. Also zum Beispiel durch Regelungen, durch Erwartungen, durch Moralvorstellungen. Wir haben es gerade wiederholt, wir sind beide christlich sozialisiert auch. Das prägt alles, das Sprechen und die Sprache über Sexualität, über Intimität, aber eben auch das, was nicht gesagt wird. Und vielleicht ist das dann auch der Moment, wo ihr merkt, das ist gar kein Randthema, sondern es ist ein sehr zentrales Thema, nicht nur der Jugendpolitik, der Jugendarbeit, sondern insgesamt ein gesamtgesellschaftliches Thema, das wir uns immer wieder angucken müssen.
Ja. Wir nähern uns dem Thema als erstes, wie ihr das ja auch gewohnt seid von vielen unserer Themen, mit Zahlen und Fakten. Und sexuelle Bildung ist in Deutschland schon seit Jahrzehnten ein fester Bestandteil von Schule und auch Gesundheitsprävention. Die BZGR, also die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, erhebt dazu auch regelmäßig Daten. Die Studie heißt Jugendsexualitätsstudie, gibt es seit 1980, liefert eine wichtige Datengrundlage. Und übrigens an dieser Stelle auch mal gesagt, die BZGR heißt jetzt übrigens BIÖG, also Bundesinstitut für öffentliche Gesundheit. Also nicht wundern, dass man die BZGA da so nicht mehr findet. Ein paar Zahlen. Rund 39% der Jugendlichen haben mit 16 Jahren erste sexuelle Erfahrung. Mit 17 sind es dann schon 58%. Wir sprechen im Verlauf der Folge noch über Dinge wie Verhütung und Co. Aber 39% schon mit 16 erste sexuelle Erfahrung. Etwa jede vierte Jugendliche, Mädchen, und jeder fünfte Jugendliche, die Jungs, haben mit 15 schon Geschlechtsverkehr. Die meisten Jugendlichen haben ihren ersten Sex in einer festen Beziehung und verhüten überwiegend sicher. Und in ca. 90% der Beziehungen wird über Verhütung sogar gesprochen. Also, und etwa 67% sprechen dann auch über STIs, also den Schutz vor Geschlechtskrankheiten, STIs. Also das heißt, was wir daraus schon mal lesen, Jugendliche und junge Menschen sind jetzt keineswegs unverantwortlich, im Gegenteil sogar, sondern oft viel reflektierter, als das die öffentlichen Debatten vermuten lassen.
Ja, und klar, Schule ist immer noch einer der Orte, an denen Aufklärung stattfindet, eine zentrale Quelle. Aber natürlich, wir haben es gerade schon gesagt, das Internet ist eine der allerwichtigsten Informationsquellen für junge Menschen, wenn sie mehr über Sexualität erfahren wollen. 56% der Mädchen und 60% der nutzen es für die Beschaffung von Informationen. Ich würde da ja trotzdem auch sagen, okay, es geht ja nicht nur um die aktive Beschaffung von Informationen, sondern man wird ja automatisch auch in Feeds immer wieder mit solchen Themen konfrontiert. Insofern, ne, geht es auch immer um die Frage von bestimmter Erwünschtheit von Antworten. Ich kann mir vorstellen, dass das eigentlich viel höher ist. Und rund 2 von 3 Jugendlichen, sagt die Studie, finden online Informationen, die für sie wichtig sind. Manchmal ist auch das Unwichtige wichtig. Die Sexualpädagogin und Kulturwissenschaftlerin Madita Oebing hat kürzlich erst, wie ich finde, ein sehr spannendes Buch rausgebracht unter dem Titel Aufgeklärt statt aufgeregt, was Eltern heute brauchen, um ihre Kinder durch die digitale Pubertät zu begleiten. Und darin spricht sie über Sexting und Pornos, aber auch über Cybergrooming und Deepfakes und darüber, welche Erfahrungen junge Menschen im Netz in Bezug auf ihre eigene sexuelle Aufklärung und Entwicklung machen. Und dazu hat sie uns eine Sprache geschickt.
Junge Menschen nutzen das Internet auf ganz vielfältige Art und Weise für ihre Sexualität. Es ist ein Ort, wo sie sich informieren können, wo sie Wissen über Sexualität finden, wo sie auch Gleichgesinnte finden und Communities formen, sich einander austauschen über Fragen und Erfahrungen. Es kann ein Ort sein, wo sie Erregung erleben, wenn sie zum Beispiel Online-Pornografie nutzen, die sie oft aber auch eher aus sozialen Funktionen heraus, also um sich zu profilieren, sich zu provozieren, Mutproben zu bestehen, nutzen. Und es kann auch ein Ort der sexuellen Kontaktaufnahme, der Begegnung sein, wenn sie zum Beispiel Sexting betreiben, sich digital sexuell aneinander anzunähern und auszuprobieren. Und bei alledem können aber eben auch sexuelle Grenzverletzungen eine Rolle spielen. Und es gibt auch viele ungewollte Kontakte mit Sexualität online.
Ja, wie so oft, das Internet bringt auch hier das Beste und das Schlechteste im menschlichen Zusammenleben hervor. Es bietet grandiose Möglichkeiten, sich zu informieren, sich auszuprobieren, sich und die eigene Lust zu erkunden, aber eben auch sich und anderen Menschen ernsthaft zu schaden. Und wir sagen das auch aus aktuellem Anlass. Wir sprechen heute bewusst nicht über das, was der Schauspielerin Colleen Fernandes angetan wurde, weil wir diese Ebenen nicht miteinander vermischen wollen. Aber definitiv wird, glaube ich, diese Debatte, die gerade geführt wird, über Deepfakes, über digitale sexuelle Gewalt, ich glaube, diese Debatte wird auch noch mal einiges zum Thema sexuelle Bildung von Kindern und Jugendlichen beitragen. Und meine Hoffnung ist ja immer, dass wir dadurch sprech- und sprachfähiger werden. Aber ich höre da auch schon wieder so eher diese Stimmen, die sagen, ja, nee, dann muss man einfach alles sozusagen noch krasser reglementieren und verbieten. Und ich finde schon auch, dass Deepfakes gesetzlich reglementiert werden müssen. Das meine ich aber nicht, sondern wir sind dann trotzdem auch wieder ganz schnell bei TikTok-Verbot und Co. Und ich finde, in die Richtung sollte es nicht rennen. Also heute sprechen wir da nicht drüber, wir werden sicher an anderer Stelle drüber sprechen.
Und wir fragen uns heute nämlich, welche Rolle sexuelle Bildung eigentlich so in der Arbeit mit Jugendlichen spielt. Wo findet sie statt, bewusst oder unbewusst und wo vielleicht auch gar nicht? Und was hat das Ganze eigentlich mit Politik zu tun? Und wir haben heute wieder einen Gast, und zwar Danilo Ziemen. Und der sagt ganz klar, sexuelle Bildung ist auch politische Bildung. Und wir fanden das erstmal eine ziemlich starke These. Und wenn man da mal genauer hinschaut, ergibt das auch total Sinn. Denn Sexualität ist eben nicht nur privat. Sie wird bestimmt von Gesellschaft oder beeinflusst von Gesetzen, von Normen und von Moralvorstellungen. Und genau darüber sprechen wir heute mit ihm. Danilo ist Sexualpädagoge und Sexualwissenschaftler, arbeitet seit vielen Jahren sowohl mit Jugendlichen als auch mit Fachkräften. Er ist langjähriger Dozent beim Institut für Sexualpädagogik und bringt eine Perspektive mit, die wir extrem spannend finden, weil sie zeigt, wie eng persönliche Erfahrungen und gesellschaftliche Strukturen miteinander verwoben sind. Herzlich willkommen bei Berufsjugendlich, Danilo.
Hallo Jendrik und hallo Anna, schön bei euch zu sein.
Du sagst ja ziemlich klar an verschiedenen Stellen, sexuelle Bildung ist auch politische Bildung. Und unsere erste Frage wäre, was genau macht denn sexuelle Bildung für dich politisch und warum ist es wichtig, das gerade auch in der Jugendarbeit mitzudenken?
Ja, bei der sexuellen Bildung sind wir ja mit der spannenden Sache konfrontiert, dass wenn wir mit Menschen dazu arbeiten, wir damit zu tun haben, dass es einmal hochindividuell ist, was mit der eigenen Lebensgestaltung zu tun hat, wie ich das mache. Also wir verhandeln hier viel Intimität, Scham und so weiter. Und auf der anderen Seite, sage ich immer, ist es hochgesellschaftlich. Da reicht ein Blick zum Beispiel zurück in die Geschichte, dass wir gucken, wer darf wen heiraten? Wie wird der Schwangerschaftsabbruch verhandelt? Ganz spannend, ne? Bis vor einigen Jahrzehnten waren ja noch zwei getrennte Länder. Es gab unterschiedliche Regelungen zum Schwangerschaftsabbruch zum Beispiel. Es gab in der Bundesrepublik den Paragraph 175, der andere Schutzaltersgrenzen bei schwulen Männern zum Beispiel da hatte. Und da merkt man ja immer wieder, dass es nicht nur um eine individuelle Lebensweise geht, wo der Staat sagt, du kannst machen, was du möchtest, sondern wo auch Staat eben ja eingreift, reguliert und normiert vor allen Dingen. Wir haben hier viel mit Werten und Normen zu tun. Schauen wir uns zum Beispiel auch nochmal in den letzten Jahrzehnten die großen Player an, evangelische Kirche, katholische Kirche zum Beispiel. Dann gab es ja immer auch Ideen von Werten und Normen, wie Menschen zusammenzuleben haben, wer eine Familie ist. Bis heute sind zum Beispiel zwei Mütter benachteiligt gegenüber heterosexuellen Paaren. Und dann wird es konkret. Ne? Dann ist es nicht mehr nur, dass ich das quasi abstrakt spreche, sondern dann wirkt es wirklich konkret. Und deswegen machen wir uns ja an der sexuellen Bildung Gedanken. Was ist denn unser Ziel? Und ich sage mal, das Hauptziel, auch wenn es ein sehr großer, abstrakter Begriff ist, ist die sexuelle Selbstbestimmung. Dass Menschen selbstbestimmt ihr Leben leben können. Und gleichzeitig gilt es ja, diese Selbstbestimmung zu reflektieren unter den politischen Bedingungen, die da sind. Und die sind halt veränderbar. Siehe Polen, als es quasi LGBTQ-befreite Zonen gab, siehe Ungarn zum Thema Transgeschlechtlichkeit und so weiter. Genau, wo ich dann ja eben merke, von befähige ich Menschen, selbstbestimmt zu leben oder gebe ich eben ein starres Normenkonstrukt vor. Und da wird es dann deutlich, was das bedeutet, dass sexuelle Bildung ist keine Wissens- und Informationsvermittlung, das ist eine kleine Schnittmenge, sondern das ist eben auch der Punkt, was bedeutet denn für mich Selbstbestimmung? Wie will ich das leben? Und wo kämpfe ich möglicherweise auch, ne, wenn Dinge sich verändern?
In der Kinder- und Jugendarbeit ist unser Fokus ja, na klar, Kinder und Jugendliche, das beschreibt es schon ganz gut. Und wenn ich so zurückschaue und auch die aktuellen Debatten zum Thema sexuelle Bildung anschaue, dann erkenne ich so Dauerbrenner-Themen, aber erkenne auch Themen, die häufig auch medial nach oben gespült werden und die jetzt so ganz aktuell zu sein scheinen. Welche Themen rund um Sexualität werden denn deiner Erfahrung nach aktuell am meisten verhandelt von Kindern und Jugendlichen? Und welche Themen bleiben da vielleicht auch noch außen vor oder sind gerade nicht im Trend, sollten es aber deiner Meinung nach werden?
Ja, ich würde sagen, mit der Perspektive von Kindern und Jugendlichen ist eben nach wie vor im Trend oder da, wo sie viele Fragen haben, wenn man konkret mit ihnen arbeitet, das erste Mal. Das Thema Verhütung. Und jetzt nicht nur Verhütung von Schwangerschaft, wie es oft gedacht wird, sondern auch Verhütung von STIs, von sexuell übertragbaren Infektionen. Dazu haben Jugendliche wirklich Fragen, das wollen sie wissen. Und dass das ziemlich gut läuft, das sieht man in der Bundesrepublik. Wir haben eine sehr gut durchforschte Jugendsexualität hier im Verhältnis oder im Vergleich zu anderen Ländern. Die deutschen Jugendlichen verhüten so gut, das ist der Hammer, die verhüten besser als Erwachsene. Ja, die aktuelle Jugendsexualitätsstudie vom Bundesinstitut für öffentliche Gesundheit, die hat nämlich nochmal aufgezeigt, dass was journalistisch gesprochen wird, egal ob das jetzt nun analog oder digital ist, hat nichts zu tun mit der Realität. Sie haben später das erste Mal, sie warten auf den oder die Richtige und wenn sie das erste Mal haben, in über 60% der Fälle innerhalb einer Beziehung. Also dieses immer mehr, immer weiter, immer wilder, das stimmt überhaupt nicht. Das findet so nicht statt. Und ich sag mal, bei Jugendlichen wäre meine Behauptung, ist es das, was uns in unserer Jugend auch schon interessiert hat. Wie flirte ich? Wie kann ich in Kontakt treten? Wo kann ich in Kontakt treten? Was bedeutet das? Und vor allen Dingen wollen Jugendliche über das Thema der sexualisierten Gewalt sprechen. Es gibt eine spannende Studie in Hessen an unterschiedlichen Schultypen, die stattgefunden hat, wo man nochmal festgestellt hat, okay, sexualisierte Gewalt findet auch innerhalb von Jugendlichen statt. Vor allen Dingen auch der digitale Raum, der ja immer wieder das Thema ist heutzutage. Und gefragt von, ja, wie gehen wir jetzt damit um, sagen Jugendliche, wir wollen darüber in der Schule sprechen. Na, und da kommen immer wieder die Erwachsenen rein, gelingt ihnen das, mit Jugendlichen dazu in den Austausch zu treten. Und was ein bisschen außen vor kommt, wenn ich mit Fachkräften spreche, wenn ich mit Fachmenschen aus unterschiedlichen Bereichen spreche, ist oft von, ja, und da müssen wir über Grenzen sprechen. Und da müssen wir über Nein sagen sprechen und so weiter. Und dann sage ich, ja, aber wir müssen auch über Lust sprechen. Wir müssen über Begehren sprechen. Wir müssen über Ja sagen sprechen. Das kommt nämlich zu kurz. Also dass eine lustvolle, betonte auch sexuelle Bildung, da kommen ja schon wieder Fantasien auf mit der Erwachsenenbrille, die ja dann meistens mit dem, was da getan wird, nicht mehr viel zu tun haben. Und das kommt zu kurz. Und ich würde auch sagen, nach wie vor kommen so verschiedene Variablen zu kurz. Wie sieht es aus mit sexueller Bildung und Diversität? Zum Beispiel mit dem Thema Beeinträchtigung, mit dem Thema Rassismus und so weiter und so weiter. Da ist dann immer noch so ein Rattenschwanz. Genau.
Aber das finde ich ja total interessant. Also ich habe die BIOC-Studie auch gelesen und habe auch so ein bisschen die Schlagzeilen dazu verfolgt, weil die Hörerinnen wissen, ich ziehe mir irgendwie jede Jugendstudie rein, die auf den Markt kommt. Und das ist mir auch aufgefallen, dass der Diskurs sehr begrenzt dazu war, wie positiv die Ergebnisse dieser BIOC-Studie eigentlich sind, was sie für ein positives Jugendbild nachzeichnen, auch was für ein verantwortungsvolles Jugendbild diese Studie nachzeichnet. Und dass andere Jugendstudien vor allen Dingen in Bezug auf Politik, auf Demokratie ja nicht tun. Also es ist, ich finde, so habe ich da noch gar nicht drüber nachgedacht. Also ich habe mir das notiert, aber dass es natürlich in einem krassen Gegensatz steht und natürlich aus meiner Sicht, aus einer kulturwissenschaftlichen Sicht, natürlich auch was mit Fragen von Räumen zu tun hat. Also über in welchen Räumen wird darüber gesprochen? Und darum auch würde ich da gerne nochmal nachhaken, weil du das gerade gesagt hast, Eltern reagieren mit eher, nennen das eine Zurückhaltung oder eher mit dem Nein auf Themen, die ihre eigenen Kinder, die Jugendliche mitbringen, statt über Ja, Lust und Begehren zu sprechen. Jetzt sind ja Menschen in unserem Alter schon Eltern. Als Berufsjugendliche ist das irgendwie Teil des Spiels. Warum fällt es uns, obwohl wir uns doch für so aufgeklärt halten, dann doch wieder schwer, obwohl wir schon ganz anders über Sexualität sprechen als unsere eigenen Eltern?
Erstmal fühlt sich ja jede Generation aufgeklärt, immer auch ein bisschen besser als die Generation davor. Und ich glaube, das ist schon auch erstmal der Fall, der möglicherweise so gar nicht vorliegt. Und wenn wir in den Kontext reingehen, Eltern, dann sind wir ja nicht konfrontiert mit Fachmenschen, die mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben, sondern wir haben hier die Generationsgeschichte. Also es sind die eigenen Eltern. Ich würde sagen, da spielt Charme und Intimität nochmal eine ganz andere Rolle, wie wenn wir jetzt zum Beispiel in einem Beratungssetting sind oder in einem Bildungssetting sind. Gleichzeitig hat mich etwas erstaunt in der neuen Jugendsexualitätsstudie vom BIÖK. Der Austausch mit Eltern zum Thema Sexualität ist gestiegen, ist mehr geworden. Ich habe die konkrete Zahl nicht im Kopf, es müssen über 60% sein. Lehrkräfte sind meines Erachtens auch leicht gestiegen und leicht abgenommen hat, ich recherchiere im Internet selbst. Auch das entspricht nicht dem medialen Bild, was wir möglicherweise haben. Also ich würde sagen, der Generationendiskurs, der innerfamiliäre, war möglicherweise noch nie so hoch, wie er heutzutage ist. Und gleichzeitig hat das jetzt was zu tun, um nochmal so ein paar andere Variablen mit reinzunehmen. Das ist natürlich auch eine Milieu-Hintergrundfrage, weil die Bildung, also der Grad der Bildung ist die Hauptvariable zum Thema, wie ist meine Einstellung zum Thema Sex. Das heißt, liegt wahrscheinlich mit dem größeren Bildungshintergrund, fällt es auch Familien leichter, darüber zu sprechen. Kinder und Jugendliche nehmen mehr Kompetenzen mit, als möglicherweise, wo es nicht so ist. Wobei das keine Wenn-Dann-Regelung ist, weil es wird auch Familien geben mit einem wunderbaren Bildungshintergrund, die nicht darüber sprechen. Ich glaube, es gelingt uns ziemlich gut und gleichzeitig gibt es den Punkt von, es ist ein hochintimer Raum und mit Schamhaftigkeit besetzt. Und das verhandeln wir dann auch.
Jetzt erleben wir auf unseren Freizeiten in der Jugendverbandsarbeit ganz viele unterschiedliche junge Menschen aus den verschiedensten Milieus, wo dann der Bildungshintergrund eben auch unterschiedlich ist. Und du hast schon das Spannungsfeld angesprochen zwischen persönlichem Erleben oder gesellschaftlichen Normen. Die Frage wäre, wie können Fachkräfte denn eigentlich in der Jugendarbeit mit genau dieser Spannung umgehen? Und dazu kommt ja auch noch, wenn wir bei den Eltern nochmal bleiben, dass sie dann ja auch oft Angst haben, oh Gott, Freizeiten, Zelte, da passiert bestimmt was und wir müssen das irgendwie verhindern und so. Wie kann man in all diesen Spannungsfeld als Fachkraft da gut durchkommen?
Indem man drüber spricht. Also, wenn wir nicht darüber sprechen, und da gibt es auch wieder eine Menge empirische Belege und Beweise, wenn wir nicht darüber sprechen, wird es nicht besser. Wir müssen darüber sprechen und ich würde immer sagen, lasst uns das Spannungsverhältnis konstruktiv angehen. Lasst uns nachfragen bei Kindern und Jugendlichen, was braucht ihr, was ist euch wichtig, wie können wir das gestalten? Ich mache ein konkretes Beispiel. Ich habe in der queeren Beratung früher gearbeitet, Ferienfreizeit und ein Transjugendlicher ist dabei. Schule war aufgescheucht bis zum geht nicht mehr. Wie machen wir das jetzt mit der Übernachtung? Die war nämlich zweigeschlechtlich angeordnet. So. Und dann habe ich irgendwann mal das Kollegium gefragt, hat eigentlich schon mal jemand mit dem betroffenen Jugendlichen gesprochen? Nee. Und das fand ich aber spannend, weil ich denke, lass doch erstmal nachfragen, dass wir dann gucken, wie gehen wir denn jetzt mit dem Hochindividuellen und mit dem Gesellschaftlichen, da verdichtet sich ja, wie gehen wir damit um und wir können einfach auch nachfragen. Gleichzeitig kommt jetzt rein, dass Fachkräfte, die das Ganze begleiten oder auch vorbereiten, natürlich sprachfähig sein müssen. Wenn es mir nicht gelingt, zum Beispiel das Thema anzusprechen, weil mir Sprache fehlt, weil es für mich zu schamhaft ist und so weiter, dann muss ich ja gucken, was brauche ich möglicherweise im Vorfeld, um dahin zu kommen? Oder könnte das eine Kollegin oder ein Kollege beispielsweise übernehmen? Also unsere Aufgabe ist, Sexualität mit zu begleiten und vor allen Dingen als etwas wahrzunehmen, was zur Persönlichkeitsentwicklung mit dazugehört. Das ist nichts, wo wir sagen, das ist nice to have, das ist must have, weil es eine Tatsache ist. Egal wie ein Mensch lebt, wohin er sich entwickelt, wir alle durchleben jeden Tag eine psychosexuelle Entwicklung und die gilt es gut zu begleiten seitens der Fachkräfte. Und ich bin immer gut dafür, also je nachdem, wie man jetzt den Kontext gestaltet, so viel es geht, mit Kindern und Jugendlichen zusammenzuarbeiten und mit denen zu gucken. Und jetzt, um noch ein bisschen weiterzugehen, Steffen Marx, der setzt sich viel mit Charme ja auseinander. Und der hat für mich die wunderbare Formulierung gefunden, es gilt, einen Raum der Würde herzustellen. Und das ist die Aufgabe von uns Erwachsenen und Fachpersonen, wenn wir darüber reden, wie können wir einen Raum der Würde herstellen? Dass wir nicht beschämen, aber dass wir mit Scham umgehen können, wenn die denn dann da ist.
Und da erlebe ich große Herausforderungen, wenn ich mit Fachkräften aus dem eigenen Verband mal spreche, die sagen dann, ja, aber ich will ja gar nichts über meine eigene Sexualität preisgeben, ich möchte ja nicht sagen. Also ich glaube, manchmal herrscht schon die Vorstellung, wenn man mit jungen Menschen über Sexualität redet, dass man dann auch teilen muss, wie so das eigene erste Mal war, was man selber für einen Fetisch hat und so weiter. Da entstehen ja auch viele Mythen. Du hast gerade die geschlechtergetrennte Unterbringung erwähnt, die ja auch mehr oder weniger ein Mythos ist und mittlerweile immer mehr aufgebrochen wird in Jugendverbänden. An der Stelle. Und ich glaube, da herrscht auch an vielen Stellen eine Unsicherheit. Was muss ich, was kann ich und was darf ich?
Ja, das begegnet mir ja auch. Ich komme ja aus der Erwachsenenbildung und habe mit Fachkräften viel der sozialen Arbeit zu tun. Und wenn das manchmal exakt so, wie du das gerade gesagt hast, ist das in der Vorstellung. Was muss ich denn dann da alles sagen? Und im besten Falle sage ich immer, es läuft gut, wenn sie das nicht von sich erzählen, weil das wollen die Jugendlichen gar nicht wissen. Aber ja, die haben trotzdem ganz viele Fragen. Aber gelingt es mir zum Beispiel, die Fachsprache für die Genitalien zu verwenden? Oder fällt mir das noch schwer? Und so weiter. Ne? Das meint es damit. Auch ich sage immer spaßenshalber, es ist humorvoll, aber auch ernst gemeint. Wenn Menschen mich fragen, was mache ich, ne, dann sage ich immer, ich bin Sexualpädagoge und ich rede ja nicht über Sex, sondern ich rede über Sexualität in meinen Veranstaltungen. Meine KollegInnen, die sexualberaterisch unterwegs sind, die reden über Sex ganz konkret mit Menschen. Das mache ich nicht. Ich rede über Sexualität, da ist Sex eine kleine Schnittmenge. Wir reden auch mal über Hormone, wir reden auch mal über, was bedeutet das überhaupt, wie denken wir das und so weiter. Aber meistens reden wir eher über Kompetenzen, Sprachkompetenzen. Ja, Konsens ist ein Wort, was immer wieder durch den Raum geistert, was verlangt wird, in Anführungsstrichen, ne, konsensuell. Ich finde das Konzept super, aber Konsens ist eine Dynamik. Das heißt, ich muss es irgendwie lernen und ausprobieren und immer wieder mich damit in Verbindung setzen. Und da brauche ich Kompetenzen. Und wenn nirgendwo mit dir darüber gesprochen wird, kann ich das nicht lernen, wie Konsens funktioniert. Und das ist zum Beispiel eine grenzwahrende Umgang, den ja dann Jugendliche lernen können. Genau. Also quasi überspitzt formuliert, natürlich geht es um uns, weil wir müssen reflektieren, was unsere eigenen Anteile sind. Habe ich vielleicht auch meine Mission und so weiter, aber grundsätzlich auch geht es wiederum nicht um uns. Es geht nicht über meine persönliche Sexualität. Und natürlich bin ich aber da. Ich bin da als wahrgenommener Mann. Ich bin, ja, deswegen ja trotzdem als, ich bin ja als Gender und keine Ahnung was, bin ich ja anwesend für die. Und als ich früher noch konkret mit Jugendlichen gearbeitet habe, da wurden mir Fragen gestellt. Wie oft mache ich dies? Wie oft mache ich das? Und so weiter. Und dann habe ich mich immer für die große Neugierde bedankt und gesagt, genau die brauchen wir jetzt, um einzusteigen ins Thema.
Jungen Menschen geht es auch darum, Erwachsene zu haben, die nicht die eigenen Eltern sind, um sich an ihnen zu orientieren. Also auch da wieder jetzt eher die Jugendstudien aus dem politischen Bereich angesehen. Viele junge Menschen sagen, sie wünschen sich, dass Erwachsene ihnen auch Orientierung bieten, dass sie ihnen eben auch, das zugespitzt gesagt, sagen, wo es lang geht. Und in einer Welt, die sehr komplex ist und durch eine permanente Krisenhaftigkeit gekennzeichnet zu sein scheint, ist es für junge Menschen wahnsinnig wichtig, dass sie Erwachsene haben, mit denen sie offen über diese Themen sprechen können. Gleichermaßen würde ich aber auch sagen, dass es eine Tendenz dazu gibt, zumindest erkenne ich die in der Praxis als auch in der Theorie, dass junge Menschen sich Wahrheiten wünschen und klare Ansagen. Also ich finde, da gibt es gerade schon auch einen Shift in der politischen Bildung weg vom, wie du das gerade auch gesagt hast, super, Neugierde, Räume öffnen, in einen Austausch kommen, es gibt kein richtig und kein falsch, hin zu einem großen Wunsch, dass jemand sagt, was jetzt richtig ist. Ja, es geht um einen sehr starken normativen Ansatz, ist so mein Eindruck. Ich glaube, der ist für Fachkräfte nachher auch relevant. Ich fand es gerade ganz wichtig, Jendrik, was du nochmal gesagt hast, diese Angst, die viele Fachkräfte haben, dass sie zu viel über sich preisgeben, aber auch genauso, glaube ich, gibt es eine Angst, Grenzen zu überschreiten und dann kommt man ganz schnell dazu, einfach nur zu informieren. Sagen, okay, hier, das sind die 5 STIs, die du dir einfangen kannst, wenn das ist das, was du tun musst in 5 Schritten. Also ich erinnere mich auch an, ne, ich glaube, heutzutage noch in Serien wird, wenn über sexuelle Bildung oder Aufklärung, wie man das dann so nennt, gesprochen wird, immer die Banane und das Kondom. Also wir bleiben so ganz stark bei so einer seltsamen Piefigkeit auch von Aufklärung. Wie können denn Fachkräfte junge Menschen stärken, statt sie einfach nur zu informieren und in so einem sehr sicheren, geschützten Rahmen zu bleiben? Das ist ja nur eine mittelmäßige Orientierung, würde ich sagen. Wie können die junge Menschen stärken?
Na, ich wiederhole es kurz, ne? Indem sie über sich selbst nachdenken. Ich glaube ja, bevor wir bildnerisch und beraterisch tätig werden, müssen wir über uns nachdenken. Und das ist ja nicht fertig. Ich kann ja nicht sagen, jetzt habe ich meine Weiterbildung oder jetzt habe ich mein Studium und dann habe ich über mich reflektiert und nachgedacht, sondern dass wir gut darüber nachdenken, wie kann ich das machen. Und ich fand das gerade spannend mit dem Punkt von, ja, sie wünschen sich Wahrheiten und mehr Normativitäten. Ich glaube, so ein bisschen spiegelt sich das ja auch wieder in der Jugendsexualitätsstudie, würde ich jetzt behaupten, dass da so Sachen sind, wo ich in meinem Alter denke, das haben doch meine Eltern oder Großeltern so gemacht. Also das ist spannend, was da möglicherweise wieder passiert. Ja, und ich glaube, also es ist natürlich auch wichtig, darüber aufzuklären, zum Beispiel über gewisse STIs aufzuklären und so weiter oder auch wie Verhütung funktioniert und so, dass das kommt. Aber oft ist es das, was du vorhin schon oft erwähnt hattest, ist es Wissensvermittlung. Und bei so einem Thema, wo so viel mit Beziehung arbeitet, würde ich sagen, lasst uns doch in Beziehung gehen. Und das muss nicht immer das Riesending sein. Ich kann doch als Lehrkraft oder in anderen Kontexten, ne, in der Jugendbildung sagen, Leute, was interessiert denn euch gerade? Oder Leute, wer jetzt hier bei Instagram und TikTok ist, was begegnet euch denn gerade zum Sex? Was ist euch denn schon begegnet? Und dann in einen gemeinsamen Austausch gehen. Da, glaube ich, können wir den Raum öffnen. Dann wird es auch konkret. Und das ist eine Frage, das sind 2 Fragen. Und dann können wir darüber sprechen, was bewegt euch, was beschäftigt euch denn daran? Und ich denke schon, ab und zu müssen wir auch mit knallharten Fakten mal kommen. Also, ne, ich habe ganz oft die Frage bekommen, wie lange dauert Sex? Und da kann ich jetzt elendlang aussehen und sagen, okay, was verstehst du unter Sex? Ich glaube, du denkst in heteronormativ, du denkst in penetrativ. Kann ich alles machen. Aber ich kann auch sagen, 5-7 Minuten. So, und dann gebe ich eine Info. Und das ist wahrscheinlich gar nicht immer so, aber dann gebe ich erstmal eine Info und dann können wir ja einen Austausch. Also manchmal dürfen wir auch konkret werden. Nicht zu sehr im, ne, abstrakten Raum, sondern wir dürfen dann manchmal auch konkret werden und ich sage es immer, wie soll ich es formulieren, so ein bisschen die Bewegung im Geländer. Da gibt es ja einen Raum, wo ich mich hin und her bewege, aber ich habe ein Geländer, an dem ich mich festhalten kann. Und wenn ich als Erwachsener gerade auch nicht mehr weiter weiß, dann darf ich das sagen. Dann sage ich, du, es ist so gut, dass du zu mir gekommen bist. Ich weiß gerade auch nicht weiter, aber lass uns mal kurz durchatmen und dann kann man immer noch mal gucken, je nachdem, wo ich jetzt gerade bin. Ne? Bin ich in der Schule, gibt es vielleicht Schulsozialarbeit, können wir da mal gemeinsam hingehen. Weil wenn ich als Erwachsener angesprochen werde, das ist völlig egal, ob es ein fachlicher oder familiärer Kontext ist, dann bin ich ausgesucht worden. Und dann sage ich immer, dann haben wir eine Verantwortung und die müssen wir auch irgendwie nehmen und nicht wegschieben. Nicht wegschieben mit Empörung, nicht wegschieben mit Emotionalisierung, sondern einfach erstmal bedanken, dass wir ausgesucht wurden. So. Und da kommen wir immer wieder dahin, dass wir Erwachsene brauchen, die da gut auch sich innerhalb dieses Geländers, was ich gerade angesprochen habe, eben bewegen können. Und da brauchen wir auch eine Sprachfähigkeit, eine Sprachkompetenz und so weiter, was da drin ist. Und vielleicht auch eine Idee von, es geht nicht nur um Wissensvermittlung. Das ist der Sexualkundeunterricht, würde ich denken, vielleicht in zu vielen Fällen, wie es eigentlich nicht sein sollte. Wir benennen mal die Geschlechtsteile. So. Genau, und machen ein bisschen das mit der Banane. So.
Du hast ja eben schon angedeutet, und wir erleben es ja auch in den eigenen Strukturen, dass sich das Thema sexuelle Bildung in den letzten Jahren extrem schnell verändert hat oder auch viele, zum Beispiel viele Stellen dafür auch geschaffen wurden für das Thema. Es wurden Projektgelder freigemacht für dieses Thema. Und deswegen abschließend die Frage, was hat sich denn in deinem Blick auf sexuelle Bildung verändert? Gibt es da was, das du heute anders machen würdest oder auch anders bewertest als noch vor ein paar Jahren?
Für mich jetzt ganz persönlich oder auch ein bisschen gesellschaftlich? Weil
das darfst du beides beantworten.
Ja, ich mach mal, also das Spannende ist ja, sich zu beobachten, ich bin jetzt Mitte 40 und habe ja schon auch mit der Berufserfahrung quasi jetzt ne, ein bisschen was auf die Schippe draufgetan und mache den Job seit ungefähr grob 15 Jahren. Und da merke ich schon, dass am Anfang meine Unsicherheit dafür gesorgt hat, dass ich gedacht habe, ich brauche ganz viel Wissen, was ich dann weitergebe. Und dann war Wissensvermittlung da und angesagt. Bis ich dann doch irgendwann merken und spüren durfte, dass es um Beziehung geht. Ja, erstmal, wie kann ich versuchen, mit Menschen in Kontakt zu treten, in Beziehung zu kommen und es nicht darum geht, jetzt alles loszuwerden, was möglicherweise Auftraggeberin, Auftraggeber mir auch draufgepackt hat. Machen Sie das, machen Sie das, machen Sie das. Und dann zu sagen, Moment mal, ich gucke mal, was ich jetzt hier machen kann und die Gelassenheit hat auf jeden Fall zugenommen. Viel mehr Gelassenheit. Die Irritation hat abgenommen bei Nachfragen oder Situationen, die dann gekommen sind. Das hat sich auf jeden Fall verändert und gesellschaftlich würde ich sagen, was ich sehr gut finde, ist die Verwissenschaftlichung hat zugenommen, also auch das Sexualpädagogik, ja, sexuelle Bildung über sich nachdenkt und guckt von, was ist denn uns ganz wichtig, wo setzen wir auch einen Rahmen, weil was mir ja persönlich immer ganz wichtig ist, ich bin nicht neutral. Manchmal wird dann so gesagt, na, das kennt ihr natürlich alles in der Jugendverband, neutral ist ja nicht. So, und dann muss ich aber darüber reflektieren, ja, was ist denn meine Basis, wo ich sage, von der gehe ich aber nicht runter, von der Eisscholle, auf der bleibe ich drauf. Ne? Darüber zu reflektieren und ich glaube, wir führen viel mehr Diskussionen, wir überprüfen viel mehr, wie sinnvoll sexuelle Bildung ist. Es gibt spannende europaweite Studien, die beweisen und belegen empirisch, wie wichtig es ist, in verschiedenen Institutionen von Kita beginnend darüber zu sprechen, Thema Grenzwahrung, Thema Prävention sexualisierter Gewalt etc. pp. Da reflektieren wir ganz anders. Es gibt viel mehr Forschung dazu. Ne? Du hattest das erwähnt, Projektgelder werden bewilligt und so weiter. Wir haben Professuren heute zum Thema, die natürlich nochmal ganz anders drauf gucken können. Es gibt den Fachverband Gesellschaft für Sexualpädagogik, weil es ja kein geschützter Begriff. Viele Menschen können das machen und ich denke mal, ich habe mir irgendwo gehört, 10% hast du immer, die es nicht so gut machen, wird es auch da geben. Na, aber dass der Versuch da ist, es gut zu professionalisieren und es gibt viel mehr Angebote, auch im digitalen Raum. Und das finde ich wichtig, dass niedrigschwellig Kinder und Jugendliche an Angebote rankommen. Und gleichzeitig ist ja aber ne, die Gleichzeitigkeit der Dinge. Gleichzeitig schränkt sich der Korridor auch schon wieder ein. Also ich gehe in den ländlichen Raum, ich sitze hier in Dresden, ne? Und da gibt es natürlich auch Schulen, wo ich dann höre von, das können wir hier gar nicht ansprechen oder nee, über kindliche Sexualität können wir hier nicht reden. Das geht gar nicht. Ne? Also da werden Korridore wieder eingeschränkt. Beides passiert ja, dass du sagst, es verändert sich was und gleichzeitig aber auch werden Dinge wieder nicht möglich, weil quasi politische Parteien, Bewegungen etc. dagegen anschießen dann. Und da, glaube ich, ist es so dieses, es wird mehr, aber gleichzeitig eben auch teilweise herausfordernder im Feld zu arbeiten.
Ja, du hast gerade bei mir natürlich so eine Tür aufgemacht mit der Referenz auf das sogenannte Neutralitätsgebot und ne, also das Wort hast du nicht genannt, die Frage von Frühsexualisierung als Kampfbegriff auch einer extremen Rechten. Durch diese Tür gehe ich jetzt aber nicht durch, sondern bedanke mich bei dir, Danilo, dass du dir die Zeit genommen hast hier für dieses Interview. Und ich hoffe, wir hören und sehen uns an anderer Stelle wieder.
Vielen Dank euch und weiterhin gutes Gelingen.
Ja, wie immer, Anna, dieses Gespräch hätte noch viel länger gehen können. Das sagen wir bei all unseren Gästen und das meine ich auch immer wieder so. Und Danilo sagt total interessante Sachen und auf manche dieser Punkte wollen wir gerne an dieser Stelle nochmal eingehen. Ich fand zum Beispiel besonders spannend den Punkt, dass sexuelle Selbstbestimmung ja kein statischer Zustand ist, sondern wenn es verändernde politische Bedingungen gibt, auch dieser Punkt immer wieder neu reflektiert werden muss und verteidigt werden muss. So, wir sehen in Polen oder Ungarn, dass es da andere politische Bedingungen gibt, dass da Sexualität nicht so frei gelebt werden kann wie an anderen Stellen und wo Selbstbestimmung dann auf einmal nicht mehr einfach so gegeben ist, sondern dann frei verhandelt werden muss. Und da können wir, glaube ich, an vielen Stellen in Deutschland noch sehr froh sein, dass das so geht, auch wenn es da Bestrebungen gibt, die sexuelle Selbstbestimmung an der Stelle auch immer wieder einschränken wollen. Also, dass es nicht einmal so ist und es bleibt so, sondern sich immer wieder verändert. Ich fand es spannend, dass die Themenpalette im Bereich der sexuellen Bildung auf einmal nicht mehr nur negativ auf, wir müssen aufpassen, dass nichts passiert, geht, sondern auch auf Diversität und Lust. In der aktuellen Praxis, wenn wir mal reingucken, kommen Aspekte wie Diversität, Beeinträchtigung und Rassismus in der sexuellen Bildung oft noch viel zu kurz. Das sozusagen, dass man da mitdenken muss, die helle Seite der Prävention. Sexualität nicht nur negativ zu sehen, sondern auch positiv zu sehen. Bei uns in einem kirchlichen Verband würde man sagen, ist doch ein Geschenk Gottes. Das sagen natürlich nicht alle.
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist so, das Geschenk ist sehr unterschiedlich eingepackt, würde ich mal behaupten, auch in unterschiedlichen Strömungen und ja auch ganz häufig, muss man auch sagen, mit Gewalt verbunden. Ja, ich glaube, das ist jetzt kein Schwerpunkt dieser Folge, aber wenn wir über Sexualität reden, reden wir im Zuge von Kirche und Religion auch ganz häufig von Gewalt. Danilo sagt, dass junge Menschen auf der Suche nach Wahrheiten sind, nach Orientierung. Das ist ja auch ein Thema, das mich sehr viel beschäftigt. Und das zeigt sich aus meiner Sicht zum Beispiel auch am Erfolg von sogenannten Pick-up-Artists, also Männern, die anderen Männern im Netz teilweise mit Millionen Followern, das ist total absurd, aber auch in vollbesetzten Messehallen von einem riesigen Publikum. Die bringen Männern ihrem Publikum bei, wie man Frauen behandelt und gegebenenfalls abschleppt. Also auch unter sehr gewaltvollen Umständen. Das wirkt dann erstmal so flirty, aber da stecken auch ganz krasse Bilder von Geschlecht und vor allen Dingen von binäre Geschlechtsbilder dahinter. Wie sind Frauen, wie sind Männer? Sehr biologistisch. Und die Schnittmenge mit der sogenannten Incel-Bewegung ist aus meiner Perspektive sehr groß. Also ich schmeiße jetzt hier mit so Begriffen um mich, aber das ist wichtig. Incel, involuntary celibate, also ungewollt zölibatär. Das ist ein Begriff, der eine Gruppe von Männern beschreibt, viele junge Männer, aber auch so über alle Altersschichten, die aus unterschiedlichen Gründen sich sehr schwer tun, ein positives Verhältnis und auch ein positives sexuelles Verhältnis zu Frauen aufzubauen und auch glauben, dass sie nicht zu ihren Rechten kommen, weil Frauen sie ignorieren. Und das ist auch eine ganz gewaltvolle Angelegenheit. Aber eben diese Schnittmenge ist dann wieder groß zur Incel-Bewegung und genauso aber auch zu Verschwörungserzählungen, antisemitischen Narrativen oder auch expliziten Anleitungen zu sexueller Gewalt gegenüber Frauen und, Stichwort Andrew Tate, Menschenhandel. Warum mache ich das auf? Weil auch das ganz viel zu tun hat mit den kulturellen Grundlagen, mit den historischen Umständen, mit den gesellschaftlichen Umständen, unter denen wir Sexualität, sexuelle Bildung und eben auch politische Bildung denken, weil das sehr stark miteinander verknüpft ist. Ich empfehle da als Doku auf Netflix momentan Louis Theroux Inside the Manosphere. Also es ist eine Doku, die ganz schön gruselig ist, aber die einem in dieses Feld, in dieses hochpolitisierte und hochpolitische Feld von Sexualität und sexueller Gewalt vor allen Dingen, das gibt einem gute Einblicke. Und was da vor allen Dingen in der Doku, aber auch in dieser ganzen Sphäre so als starkes Männerbild daherzukommen scheint. Also auch mit so ganz einfachen Wahrheiten. Also Männer sind besser als Frauen, Frauen haben zu dienen, Männer herrschen. Das bietet gerade jungen Männern in ihrer sexuellen Identitätsfindung eine große Orientierung in einer Welt, die sehr, sehr chaotisch ist. Und das ist aber auch gleichermaßen brandgefährlich und wird befeuert, und da sind wir wieder beim Punkt dieser kulturellen Einfassung von sexueller Bildung, durch autoritäre Staatschefs wie Donald Trump zum Beispiel, den übrigens die neue Trendstudie Jugend in Deutschland ist jetzt raus. Und da sagen 25% der befragten jungen Männer, dass sie Donald Trump für einen Politiker mit einem nachahmenswerten Stil halten. Und das sagen aber nur 8% der befragten jungen Frauen. Also es gibt eine ganz enge Verknüpfung hier zwischen Politik, Sexualität, Geschlechterbildern. Und das finde ich so spannend, warum man eben nicht nur über die eigene Erfahrung, ne, und das ist auch das Fachkräfteding, es geht nicht um die eigene Erfahrung mit Sexualität zu sprechen, sondern das auch immer wieder in so größeren Rahmen zu sehen. Und eben weil diese Diskurse um die Manosphere, um diese Pickup-Artists, aber auch um Tradwives im Netz ablaufen, stellt das vor allem Eltern und pädagogische Fachkräfte vor neue Herausforderungen. Viele tun sich ja so schon mit dem Internet schwer und dann auch noch Internet und Sex. Und dann wäre da noch dieser uneingeschränkte Zugang zu Pornografie, den du gerade erwähnt hast. Das vermittelt ja auch wiederum ein Bild von gelingender Sexualität, an dem sich junge Menschen orientieren, das aber so nicht der Wahrheit entspricht. Und das überfordert Eltern auch massiv in der Wahrnehmung ihrer Erziehungsaufgaben. Und ich halte das natürlich auch für verständlich. Wie können aber erwachsene Kinder und Jugendliche in dieser digitalen Pubertät sinnvoll begleiten? Madita hat uns noch eine zweite Sprache geschickt und gibt uns direkt ein paar Tipps an die Hand.
Eltern und erwachsene Bezugspersonen können in der digitalen Pubertät im besten Fall eine sichere Anlaufstelle sein für die Fragen, die Sorgen und überhaupt all die positiven und negativen Online-Erfahrungen, die Kinder und Jugendliche sammeln. Dafür ist es wichtig, dass wir erstmal ein genuines Interesse an dem digitalen Alltag unserer Kinder zeigen. Das heißt, dass wir dem wertfrei, neugierig, offen begegnen und überhaupt erst einmal verstehen, in welchen digitalen Räumen sich unsere Kinder eigentlich bewegen und warum, was ihnen daran Spaß macht und auch, was ihnen dort vielleicht Angst macht und wofür sie gerne geschützt werden möchten von uns. Denn dann werden wir gemeinsam zum Team gegen Online-Risiken, statt dass wir in einen Modus von Überwachung, Kontrolle, Bestrafung, Macht etc. fallen. Und das macht den ganz großen Unterschied, ob sich Kinder und Jugendliche dann auch an Medienabsprachen halten.
Ja, Jendrik, auch die Bravo ist ein Medium. Ich habe vorhin von den zugetackerten Doppelseiten erzählt. Eine wesentliche Rolle für meine sexuelle Bildungsbiografie hat aber auch die Jugendarbeit gespielt. Und in meinem Fall ausgerechnet übrigens ein katholischer Jugendverband. Das glaubt man immer gar nicht, dass ausgerechnet die katholische Jugendverbandsarbeit mich auch in meiner eigenen Queerness zum Beispiel sehr geprägt hat, sehr positiv geprägt hat. Und ich habe es schon in anderen Folgen erwähnt, das ist eben ein sehr linker Jugendverband, das ist eine Verbandsgeschichte im Übrigen, ein Verband, der erst in den 70ern gegründet wurde. Der ist sehr eng, oder die Geschichte dieses Verbandes ist sehr, sehr eng verknüpft mit Fragen nach Geschlechterrollen, aber eben auch nach sexueller Identität. Die ersten sexualpädagogischen Arbeitshilfen stammen aus den 1980er Jahren. Die Arbeitshilfe Erste allgemeine Verunsicherung, ja genau so wie die Band, ist bis heute, würde ich sagen, der Klassiker im Regal vieler Verbände, so in meinem Kreis. Und eine Person, die sich auch in diesem Feld besonders engagiert hat und diese Arbeitshilfe 2012 mitverfasst hat, das ist Nils Rusche. Nils ist heute Referent bei jugendgerecht.de. Aber in seiner Rolle als studierter Sexualwissenschaftler und Hochschuldozent erzählt er uns auch in einer kurzen Sprache, warum denn ausgerechnet Jugendarbeit, egal welcher Couleur, egal ob christlich, konfessionell oder nicht, aber welche Rolle Jugendarbeit für sexuelle Bildung spielen kann.
Jugendarbeit ist im besten Fall der Ort, wo junge Menschen kreativ werden, sich ausprobieren können, Sachen gemeinsam aushandeln können und auch gemeinsam scheitern können, aber auch lernen, dass es trotzdem weitergeht. Und das sind wertvolle Kompetenzen, um mit anderen Menschen intim werden zu können, Intimität auszuhandeln und gemeinsam fröhlich vorwärts zu scheitern in der Sexualität, wie es Johanna Degen ausdrücken würde. Und das hat Jugendarbeit ganz vielen anderen Settings voraus, diese Räume zu bieten, wo sich junge Menschen eben auch offen fürs Scheitern ausprobieren können. Das kann man nicht in der Schule, das kann man auch schwer im Elternhaus manchmal, aber in der Jugendarbeit, da geht das.
Ja, fröhlich vorwärts zu scheitern, das ist ein Sprachbild, das ich durch Nils in meinen Wortschatz aufgenommen habe, weil es gilt nicht nur für Sexualität, sondern für alle Bereiche der Jugendarbeit. Das ist ja unser größter Schatz, einer unserer größten Freiräume. Manche würden es auch Fehlertoleranz oder Fehlerkultur nennen, aber mir gefällt dieses Vorwärts vorwärts, fröhlich scheitern. Das gefällt mir wahnsinnig gut, denn das impliziert, dass wir durch Aushandlungsprozesse etwas lernen. Und das kann uns dann wiederum an anderer Stelle dienlich sein. Und deshalb glaube ich, dass es das ganz besonders in der Jugendarbeit vor allem, also Jugendarbeit muss erstmal Räume haben, dass sie im Alltag von jungen Menschen existiert, aber wiederum in der Jugendarbeit, in der Praxis müssen Räume existieren dürfen, in denen auch sowas Intimes wie Sex besprechbar wird, ohne dass es zerredet wird, lächerlich gemacht wird, klein gemacht wird, oder auch hyperintellektualisiert wird. Also ich glaube, weil das kommt ja auch ganz schnell, finde ich, vor allen Dingen in der Jugendverbandsarbeit, gar nicht so sehr jetzt in der offenen Tür oder so, aber in der Jugendverbandsarbeit hyperintellektualisieren wir ganz schnell die Sachen. Und das, finde ich, bedeutet dann auch oft, dass man das Thema gar nicht so nahe an sich ranlässt und an die eigene Erfahrung, gerade wenn es um eine positive Thematisierung von Lust und Leidenschaft geht.
Ja, dadurch schaffe ich ja auch eine Distanz. Wenn ich das Thema immer auf so eine Metaebene hebe, dann muss ich mich ja auch selber wenig mit beschäftigen, sondern kann es eben auf einer anderen Ebene diskutieren.
Ja, das Gottes ist, Geschenk. Also, ja, weil du es vorhin gesagt hast, Gottes Geschenk ist genau so ein Ausdruck, der das so von uns fernhält, finde ich.
Ja, genau. Und das merken wir in der Praxis auch, dass da viele Fachkräfte auch einfach eine Unsicherheit haben, mit diesem Thema umzugehen. Das hat Danilo ja auch in dem Interview gesagt. Wenn ich an meine eigene Praxis denke und auch an die Leute, mit denen ich so zusammenarbeite, das ist noch ein weiter Weg, bis die Fachkräfte wirklich auch wissen, wie kann ich eigentlich gut mit jungen Menschen arbeiten. Und wir reden ja nicht nur von Fachkräften, wir reden ja oft auch von ehrenamtlichen GruppenleiterInnen, die auf einmal mit dem Thema konfrontiert sind und die auch nirgendwo wahrscheinlich richtig gelernt haben, wie gehe ich da eigentlich mit jungen Menschen ins Gespräch. Das heißt, es braucht ja auch Ressourcen dafür, für die Ausbildung, für die Weiterentwicklung, damit eben Fachkräfte eine Sprachkompetenz haben und oder Ehrenamtliche und wir diesen Raum der Würde eben auch schaffen können, ohne dadurch selbst blockiert zu sein durch Scham oder eigene Unsicherheit. Also es ist ja besonders wichtig, wenn wir nochmal an junge Menschen denken, die in einer komplexen Welt eben auch Erwachsene als Orientierungspunkte suchen und auch auf dem Weg nach Wahrheiten sind. Wie muss ich es denn jetzt eigentlich machen? Und das jenseits des Elternhauses. Ja, also es geht ja nicht jeder zu den Eltern und spricht da solche Themen an, im Gegenteil sogar. Und es herrschen nach wie vor sehr viele Mythen in der Arbeit mit jungen Menschen im Bereich sexueller Bildung, wenn wir mal auf die Organisation von Freizeiten blicken. Die Evangelische Jugend NRW hat da gemeinsam mit der TU Dortmund mal einige dieser Mythen unter die Lupe genommen und eine Handreichung erstellt, wo sie das auch nochmal juristisch eingeordnet haben. Den Link dazu gibt's in den Shownotes. Und da wird unter anderem dargestellt, dass es ja gar keine gesetzliche Vorschrift gibt für eine geschlechtergetrennte Unterbringung. Und da wird so mit dieser Annahme aufgeräumt, ja, Sexualität passiert ja immer nur nachts, also müssen wir irgendwie verhindern, dass Jungs und Mädchen in einem Zimmer schlafen, was ja auch nur die Geschlechterrollen, die wir von früher sozusagen kennen, noch weiter stärkt. Da ist also gar nicht auf dem Schirm, dass es auch Menschen gibt, die sich als divers, non-binäre Menschen und so weiter. Es wird ja immer nur von Mädchen und Jungs ausgegangen. Also da wird damit aufgeräumt, um den Fachkräften auch Sicherheit zu geben. Wie ist das eigentlich mit der Schachtel Kondome? Darf ich die offen aufstellen an der Stelle? Muss ich jeden sexuellen Kontakt verhindern? Das hängt alles mit Altersgrenzen zusammen, führt an dieser Stelle zu weit. Wir verlinken euch diese Handreichung. Da kann man, glaube ich, eine ganze Menge lernen. Und eine Fachkraft, die daran aktiv mitgearbeitet hat, ist Isa Dvořák, die das zusammen mit ihrer Kollegin Janina Gruß und anderen Menschen gemacht hat. Sie baut gerade seit 2-3 Jahren ein Handlungsfeld sexuelle Bildung auf in eben der AJ NRW, der Evangelischen Jugend. Und wir haben sie mal gefragt, was dabei besondere Herausforderungen sind und wie sie eigentlich damit umgehen.
Ich denke, die größte Herausforderung für unser Handlungsfeld sexuelle Bildung stellt die Pluralität der einzelnen Meinungen innerhalb einer Gemeinde, eines Ortsverbandes etc. dar. Wir haben vermutlich überall Menschen, die sich sexualitätsbezogenen Themen in ihrer Arbeit vor Ort mit Kindern und Jugendlichen auch nähern möchten. Wir haben auch einzelne Ortsverbände und Gemeinden, die da schon recht weit vorangeschritten sind. Und wir haben diejenigen auch, die sehr, sehr skeptisch dem Thema Sexualität gegenüberstehen. Und das aus sehr unterschiedlichen, ganz persönlichen Gründen auch. Und das ist vermutlich auch der Punkt. Die Themen Sexualität und Glaube sind so fest und persönlich sozialisierte Säulen, die die Meinungen eben sehr, sehr unterschiedlich gestalten lassen. Und wenn wir an diesen Säulen irgendwie rütteln, bringt das Menschen sehr ins Wanken. Und dieses Rütteln geschieht, wenn sich einzelne örtliche Gruppen mit dem Thema auseinandersetzen und merken, dass sie innerhalb ihrer eigenen Einrichtung, ihrer eigenen Gruppe, ihres eigenen Ortsverbandes schon so unterschiedliche Meinungen haben. Das verunsichert. Und das ist nicht gleichermaßen überall so gewünscht, diese Verunsicherung. Und Menschen haben Angst eben davor auch oft. Und das hat eben auch zur Wirkung, dass wir nicht alle einzelnen Gruppen, Gemeinden gleichermaßen erreichen. Obwohl wir zu Beginn und auch zur Mitte hin nochmal eine größere Offensive gestartet haben, wie wir das Handlungsfeld irgendwie bewerben können und die Menschen darauf aufmerksam machen können. Aber wie es dann vor Ort wirklich angenommen wird, hängt eben davon ab, wie laut die Stimmen sind, die eben skeptisch dem Thema gegenüberstehen und wie laut diejenigen sein können und dürfen, die sich eigentlich nähern möchten. Deshalb wünschen wir uns auch, dass wir irgendwie Step für Step einzelne Gemeinden und Verbände mehr und mehr abholen können, dass es Strahlmomente gibt von denjenigen, die sich schon mehr damit beschäftigen und dass es dadurch eben auch eine Motivation gibt für diejenigen, die noch am Anfang quasi stehen, die sich bisher noch nicht getraut haben, sich dem Themen rund um Sexualität zu nähern, dass die dadurch auch an den Start gebracht werden. Und wir sind gerne mit euch dabei.
Ja, Isa hat es gerade mehrfach gesagt und du, Jendrik, hast es auch so angekündigt. Isa ist für die evangelische Jugend tätig. Sie hat immer wieder das Wort Gemeinde gesagt, weil das natürlich auch nochmal ein besonderer Blick ist. Denn wir dürfen auch nicht vernachlässigen, uns selber in unserer eigenen Positioniertheit als weiße, christlich sozialisierte Personen darin zu reflektieren und zu betrachten und auch nicht zu vergessen, dass religiöse Moralvorstellungen auch nicht nur uns prägen, diese Gesellschaft prägen, sondern eben auch global eine ganz große Rolle dafür spielen, wie auch die Verbindung von zum Beispiel Sexualität und Gewalt aussieht. Und darum finde ich dieses Projekt und dieses Vorhaben auch so gut, da einen positiven Turn reinzubringen, auch gemeinsam Wege zu finden, darüber zu sprechen. Wir konnten jetzt hier in dem Podcast natürlich auch nur einen ganz kleinen Blick darauf werfen, auch was so Fragen nach Kultursensibilität angeht. Also wir haben in den Jugendverbänden, das muss man ja auch sagen, nach wie vor eine sehr homogene Gruppe junger Menschen. Das bedeutet, dass in der offenen Kinder- und Jugendarbeit, in Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung und so weiter, sexuelle Bildung nochmal ein bisschen anders funktioniert, gerade auch in Bezug auf Religionssensibilität, religionsbezogene Perspektiven. Und dann meine ich eben nicht christliche Perspektiven. Wir leben in einer bunten Gesellschaft, das soll auch so bleiben, bedeutet aber eben auch, dass wir uns alle auch an dieser Stelle positiv weiterentwickeln müssen. Und auch wenn wir hier nicht drüber sprechen können, wir hoffen, euch zumindest einen kleinen Einblick gegeben zu haben, warum das auch irgendwie Jugendpolitik ist, was wir hier heute besprochen haben.
Wir haben es ja schon länger angekündigt und jetzt geht's endlich los. 16 Mal Jugendpolitik. Wir stellen euch in unregelmäßigen Abständen alle 16 Bundesländer und den jugendpolitischen Stand der Dinge vor. Und wir beginnen heute mit dem Bundesland, das erst vor wenigen Wochen, ganz ohne Wahlen, einen neuen Koalitionsvertrag erhalten hat. Brandenburg. Anna, mal so ganz allgemein, was fällt dir ein, wenn du an Brandenburg denkst?
30 Minuten S-Bahnfahrt, denn ich lebe ja in Berlin. Berlin ist umschlossen von Brandenburg. Ich liebe Brandenburg heiß und innig, nicht nur, weil ich dort immer wieder mit fantastischen Menschen zusammenarbeiten darf, sondern Brandenburg ist auch landschaftlich total vielfältig. Im Sommer an so einen Brandenburger See zu fahren, das ist ein großes Gefühl von Freiheit. Und also ich bin gerne in ganz Brandenburg unterwegs, von der Lausitz bis hoch irgendwie so Richtung Mecklenburg-Vorpommern. Das ist für mich ein Bundesland, das wahnsinnig viel zu bieten hat. Und ich habe da einfach auch viele persönliche Beziehungen hin. Muss man aber auch sagen, habe ich erst bekommen, als ich nach Berlin gezogen bin, weil davor von Baden-Württemberg aus war der Blick nach Brandenburg doch ein ganz anderer und ganz schön weit. Jendrik, wie ist denn das bei dir?
Ja, ich habe als erstes muss ich immer an Potsdam denken. Ne? Das ist ja eine richtig schöne Stadt. Einfach, ja. Ich muss an den Bundeskongress denken, der da, ich glaube, 2024 war schon, ne?
Ja.
In Potsdam gewesen ist. Einfach, ich habe so ein schönes Gefühl, so landschaftlich zu Brandenburg. Natürlich auch irgendwie Stadt, Land, es gibt viele Seen, es gibt aber eben auch Potsdam. Berlin ist in der Nähe, habe ich auch so in der Vorbereitung mal gedacht, so wenn ich daran denke. Und dass ich mal öfter hinfahren müsste. Das ist ein Bundesland, in dem ich glaube, im Gegensatz zu dir, einfach sehr selten bisher war. Und das steht auf der Agenda für die nächsten Monate und wahrscheinlich auch für die nächsten Jahre.
Und es ist so spannend, weil ganz kurz Blick in die Historie. NRW war sozusagen das Patinnen-Bundesland für Brandenburg nach der Wende, um zivilgesellschaftliche Strukturen wie Jugendverbände aufzubauen. Also die Sportjugend NRW und die Sportjugend Brandenburg sind deshalb sehr ähnlich strukturiert. Der Landesjugendring NRW war die Patin für den Landesjugendring Brandenburg. Also es gibt da eigentlich auch viele Gründe, finde ich mal, so einen NRW-Brandenburg-Austausch auf Jugendverbandsebene wieder anzuregen. So heißer Tipp für die evangelische Jugend.
Ja, den habe ich mir direkt schon notiert. Vielen Dank. Wir haben uns dazu entschieden, hier nur kurze jugendpolitische Steckbriefe ohne Anspruch auf Vollständigkeit zu präsentieren. Also die wichtigsten Rahmenbedingungen, Akteure und aktuelle Themen, Herausforderungen. Und in den Shownotes findet ihr dann jeweils auch noch weitere Infos, wie ihr das ja auch schon kennt. Und viele Themen sind für alle Bundesländer wichtig, sowas wie Förderung der Jugendarbeit, Wohnungspolitik, Ganztag und viele andere. Das lassen wir weitestgehend mal weg, denn die allgemeinen jugendpolitischen Herausforderungen besprechen wir im Podcast ja teilweise durch eigene Folgen sowieso. Dennoch sei hier gesagt, es wird Lücken geben. Sorry dafür. Brandenburg, fangen wir damit an. Nicht nur ein bekannter Song von Reinhard Grebe. Namensvetter, ihr seid, glaube ich, nicht verwandt und verschwägert an der
Stelle. Nicht verwandt, nicht verschwägert. Ich würde ja gerne sagen, ich bin auch so humorvoll, aber das wäre nur die halbe Wahrheit.
Ja, genau. Kein Song, sondern ein großes Bundesland mit wenigen EinwohnerInnen. 6 Millionen Menschen leben dort. Mehr als ein Drittel der Fläche Brandenburgs sind Naturparks, Wälder, Seen und Wassergebiete, die wir eben auch schon genannt haben, weil die so schön sind. Ein heißer Urlaubstipp an dieser Stelle, Lausitz.
Die Lausitz, ganz toll. Wunderbar für Fahrradurlaub, für Outdoor-Urlaub. Heißer Urlaubstipp für alle, die noch ein Ziel in Deutschland suchen.
Genau, ich habe mir vorgenommen, öfter nach Brandenburg zu fahren. Wie wär's? Vielleicht. 421.000 Kinder und Jugendliche unter 18 leben dort. Und seit 2 Wochen haben genau die einen neuen Jugendminister. Die Regierungskoalition aus SPD und BSW von 24 ist zerbrochen, schon nach wenigen Monaten. Und es gibt eine neue Regierung, diesmal aus SPD und CDU und damit eben auch neue Minister. Und das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport, MBJS, hat jetzt die Hausfarbe von Rot auf Schwarz gewechselt. Und der Jugendminister der SPD, Steffen Freiberg, musste seinen Hut nehmen. Und sein Nachfolger ist Gordon Hoffmann von der CDU. Und was erwartet ihn jetzt in Sachen Jugendpolitik und was haben die Kinder und Jugendlichen eigentlich selbst zu erwarten?
Ja, zunächst Brandenburg ist in der Spitzengruppe in den Bereichen Beteiligung, Bildung und Schutz des Kinderrechteindex des Deutschen Kinderhilfswerks. Das ist immer, finde ich, so eine ganz gute Richtschnur, um zu gucken. Wir haben so verschiedene Faktoren und Indikatoren, die in verschiedenen Kinderrechtefeldern beschreiben, wie es um so ein Bundesland steht. Und dass Brandenburg da in der Spitzengruppe ist, das liegt maßgeblich auch an den guten gesetzlichen Rahmenbedingungen. Man muss aber auch sagen, nicht so gut läuft es in den Bereichen Recht auf Gesundheit oder Recht auf Ruhe, Freizeit, Spiel, Erholung, Teilnahme am kulturellen und künstlerischen Leben. Hängt auch damit zusammen, dass da so wenige Menschen auf so viel Fläche wohnen, Mobilität ein riesiges Thema ist und auch die Jugendinfrastruktur und Bildungsinfrastruktur doch noch einiges zu wünschen übrig lässt. Aber gucken wir mal auf die gesetzlichen Rahmenbedingungen. 2018 wurde Kinder- und Jugendbeteiligung als Mussbestimmung in die Kommunalverfassung aufgenommen. Das heißt, Gemeinden, Kommunen müssen Kinder und Jugendliche verpflichtend und zwingend an den sie betreffenden Entscheidungen beteiligen. Und das war, also ich glaube, das hat so einen Impuls durch die Szene gejagt. Davor waren Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein Schleswig-Holstein, die hatten schon diese Muss-Bestimmungen in den Kommunalordnungen. Und als dann Brandenburg nachzog, da bewegte sich plötzlich ganz, ganz viel auch in anderen Bundesländern. Also das war 2018. 2021 beschloss der Landtag in Brandenburg die Einsetzung einer Landeskinder- und Jugendbeauftragten. Also auf Landesebene ist das auch immer noch was Besonderes. Und dann 2024 trat das Gesetz zur Förderung und zum Schutz junger Menschen, das Brandenburgische Kinder- und Jugendgesetz, in Kraft. Und das ist sozusagen das Ausführungsgesetz zum SGB VIII. Wir reden ja häufiger über das 8. Sozialgesetzbuch als Regelung bundesweit. Und jedes Bundesland macht ja sozusagen nochmal ein eigenes Landesgesetz, um diese Bundesbestimmungen für die eigenen, für die eigenen Rahmenbedingungen nochmal auszumultiplizieren. Und das Besondere, und ich war auch Teil dieses Prozesses, dieses Gesetz wurde von rund 1000 jungen Menschen aus Brandenburg mitgeschrieben. Es gab einen sehr umfassenden Beteiligungsprozess, der auch weitestgehend einmalig ist in Deutschland, dass junge Menschen wirklich an einem Gesetz mitschreiben und das nicht nur so auf so einer Oberfläche bleibt, so ja, was wünscht ihr euch, was wollt ihr, sondern auch ganz konkret juristisch dann damit gearbeitet wird. Und im Gesetz wiederum sind deshalb, kann man sagen, auch selbst wieder an vielen Stellen Beteiligungsprozesse vorgeschrieben. Zum Beispiel müssen junge Menschen an der Erstellung des Kinder- und Jugendberichtes der Landesregierung beteiligt werden und der Bericht muss in jugendgerechter Sprache und Form verfasst sein. Das finde ich ganz grandios. Das ist auch eine wichtige Aufgabe und da findet jetzt in wenigen Wochen ein zweiter Workshop statt, den ich auch wieder moderieren darf. Ich habe den letztes Jahr mitgestaltet und auch dieses Jahr wieder und freue mich auch, dass da dann Mitarbeiterin aus dem Ministerium auf Einladung der Kinder- und Jugendbeauftragten Katrin Krumrei erzählen, wie sie jetzt ein Jahr lang mit den Themen junger Menschen gearbeitet haben, um die in so einen Bericht zu gießen. Ich würde sagen, das ist schon was, das ist eine Rahmenbedingung, die ist in Brandenburg wirklich sehr, sehr, sehr gut, muss aber natürlich auch mit Leben gefüllt werden durch die AkteurInnen und auch durch die zur Verfügung gestellten Mittel.
Und damit kommen wir nämlich auch schon zu den Akteuren im Feld, die es in Brandenburg gibt. Und die Interessenvertretung qua SGB VIII übernimmt der Landesjugendring Brandenburg. Das ist ein Zusammenschluss von 39 Mitgliedsverbänden. Und der hat erst kürzlich sein 35. Jubiläum gefeiert.
Mega Party. Es war so schön. Es war so ein schöner Abend. Ich hatte großen Spaß und habe mich mit ganz vielen tollen Leuten unterhalten. Also Props an den Landesjugendring.
Und Brandenburg kann also auch feiern. Und
Brandenburg kann richtig feiern.
Ja, okay. Gut, dass wir das noch ergänzt haben. Eines der Schwerpunktthemen vom Landesjugendring ist die historisch-politische Bildung, unter anderem mit Hilfe einer eigenen Fachstelle. Da gibt es Projekte rund um die Geschichtsforschung vor Ort, die dort realisiert werden. Und gerade in diesen demokratisch turbulenten Zeiten eine unschätzbar wertvolle Arbeit.
Ja, und dann gibt es den Dachverband der Kinder- und Jugendgremien. Es gibt so plus minus 50 aktive Kinder- und Jugendgremien in Brandenburg. Also damit meinen wir Kinder- und Jugendparlamente, Jugendforen, Jugendselbstvertretungen. Und ein großer Teil davon hat sich zu einem Dachverband zusammengeschlossen, der als so eine Art Arbeitsgemeinschaft Interessen vertritt. Also kein Landesjugendparlament, sondern wirklich auch eine Struktur in sich, die sich als Interessenvertretung versteht. Es gibt Dieser Dachverband ist sehr stark in Brandenburg und auch bundesweit sehr gut vernetzt. Und die bringen auch immer wieder sehr gute Materialien heraus. Ihr könnt es jetzt nicht sehen. Ich halte das jetzt endlich in die Kamera. Ich liebe sehr deren Kartenspiel Meetings-Missionen. Immer wenn ich gefragt werde, wie man denn zum Beispiel auch Geschlechtergerechtigkeit herstellen kann in so Gremiensitzungen, dann erzähle ich von diesem Kartenspiel, weil dieses Kartenspiel verschiedene Rollen verteilt auf zum Beispiel anwesende QPA-Mitglieder. Ich würde sagen, das trifft auf Gruppenleitungsrunden irgendwie bei uns in den Verbänden ganz genauso zu. Also eine Person ist zuständig für Pausen, eine Person moderiert, eine fürs Protokoll und man wechselt sozusagen immer durch, damit eben bestimmte Rollen nicht immer den lautesten oder den stärksten irgendwie, die weisen sich das ja auch häufig selbst dann zu, weil sie das immer gemacht haben und solche Materialien bringt der Dachverband heraus und ich bin ein großer Fan davon, dass die das auch in Eigeninitiative machen und das sind sehr fitte junge Leute, die auch an dieser Stelle ganz, ganz lieb gegrüßt sein, denn die Sprechis des Dachverbandes hören auch berufsjugendlich und Consti hat auch eines unserer Berufsjugendlich-Shirts gewonnen vergangenes Jahr für den DJHT.
Dann gibt es den Kinder- und Jugendhilfe-Landesrat, den KJLR, und das ist die Interessensvertretung von Kindern und Jugendlichen, die in Einrichtungen der Hilfen zur Erziehung, also zum Beispiel Wohngruppen, leben. Der wird digital von allen jungen Menschen der Zielgruppe gewählt und verantwortet unter anderem auch das jährliche Dialogforum, eine brandenburgweite Beteiligungsveranstaltung, die dieses Jahr schon zum 11. Mal stattfinden wird. Auch stattgefunden hat in Brandenburg 2024 der eben schon angesprochene Bundeskongress Kinder- und Jugendarbeit, auch dank des Fachverbandes Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit. Das ist ein Zusammenschluss freier und kommunaler Träger der Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und Schulsozialarbeit. Das hat wirklich Spaß gemacht bei euch, dieser Bundeskongress mit der Location und der Organisation. Vielen Dank nochmal.
Und liebe Grüße an Malte. Dann gibt's auch das Kompetenzzentrum Kinder- und Jugendbeteiligung. Das habt ihr wahrscheinlich eher schon mal gehört unter dem Kürzel KIUB. Das KIUB ist unter anderem die Landesfachstelle für Kinder- und Jugendbeteiligung, der Träger von vielen Projekten in den Bereichen Beteiligung und ist verknüpft auch mit dem Landesstandort der Akademie für Kinder- und Jugendparlamente in Schloss Gollwitz. Also in Brandenburg kennen sich auch immer alle. Das ist echt ganz toll, finde ich, dass immer alles so miteinander verknüpft ist. Das KIUB ist auch Träger des Jugendforums Nachhaltigkeit, des JUFONA, ist Träger der Fachstelle für Beteiligung in den Hilfen zur Erziehung. Und du hast es gerade erwähnt, es gibt diesen Kinder- und Jugendhilfe-Landesrat. Die Fachstelle des KIUB begleitet mit hauptberuflichem Personal das Dialogforum, aber auch den KJLR. Und das KIUB hat auch einen eigenen Standort im gerade schon erwähnten Strukturwandelgebiet der Lausitz, weil, wir haben es gesagt, Brandenburg ist riesig groß, dann ist da dieses störende Berlin in der Mitte und die Wege sind sehr, sehr, sehr weit, sehr viel ländliche Region und das KIUB hat eben deshalb auch einen Standort in der Lausitz. Und auch schon erwähnt, Katrin Krumrei, sie ist die Kinder- und Jugendbeauftragte des Landes Brandenburg. Habt ihr auch schon häufiger gehört, die unsere Sendung auch immer wieder mit Sprachis bereichert, mit ihrer Expertise. Katrin ist angesiedelt beim Landesjugendministerium, dem MBJS, auch dort, ne? Bildung und Jugend zusammen. Das ist in ostdeutschen Bundesländern häufiger der Fall als in westdeutschen Bundesländern. Und Katrin ist aber unabhängig und berät die Landesregierung in den Belangen von Kindern und Jugendlichen. Und vor allen Dingen tut sie das Ressort über. Sie ist sozusagen bei einem Ministerium angesiedelt, aber für alle Ministerien zuständig und kriegt da auch immer wahnsinnig viele Anfragen aus anderen Häusern, weil die müssen auch beteiligen. Das steht auch in den Gesetzen drin und da würde ich sagen, haben Ministerien unterschiedliche bis gar keine Erfahrung drin. Jetzt kann man sagen, okay, jetzt sind wir mal so die wichtigsten Topics durchgegangen, so den Steckbrief. Wir haben ja HörerInnen aus ganz Deutschland, die vielleicht auch sich in anderen Bundesländern nicht so auskennen, darum jetzt mal so grob die Landschaft geordnet. Und was ist neben den Dauerbrennern, die wir hier besprechen, Jendrik, was ist denn jugendpolitisch gerade besonders aktuell in Brandenburg? Ja genau, es gibt eine neue Regierung, also neue alte Regierung, das BSW ist raus, die CDU kam rein, man hat nochmal neue Koalitionsverhandlungen geführt und dann wurde bekannt gegeben, dass Gordon Hoffmann der neue Bildungs- und Jugendminister wird. Ich hatte von dem vorher tatsächlich noch nicht so viel gehört, hatte auch gehofft, dass es eine andere Person wird aus der CDU, als klar wurde, dass die CDU dieses Haus übernimmt. Und es bedeutet aber auch, dass es eine neue Staatssekretärin gibt. Also so eine Hausspitze hat ja ganz, ganz viel auch an Einwirkungen auf Themenschwerpunkte in der Länderpolitik. Und auch da wieder der Klüngel übrigens, die neue Staatssekretärin im Brandenburger Bildungsministerium war vorher die persönliche Referentin der Jugendsenatorin in Berlin, also der Jugendministerin Katharina Günther-Wünsch. Also es ist total, und die wiederum ist die Lebensgefährtin des regierenden Bürgermeisters von Berlin. Also Berlin und Brandenburg, auch wenn man es gut oder schlecht findet, hat manchmal so ein bisschen, da gibt's so Übergänge, sagen wir es mal so, im Personaltableau. Genau, es gibt eine neue Hausfarbe, die CDU wird jetzt jugendpolitisch den Ton angeben und es bedeutet auch, dass es einen neuen Koalitionsvertrag gibt durch den Regierungswechsel. Und man sieht darin jetzt schon einen sehr, sehr starken Fokus auf formale Bildung in Kitas und Schulen. Und das war in Brandenburg schon bei der Vorvorgängerin des jetzt neuen Ministers, bei Britta Ernst, das ist die Frau von Ex-Bundeskanzler Olaf Scholz. Das hat sie auch schon so ein bisschen ins Stolpern gebracht. Also formale Bildung ist ein heiß umkämpftes Feld in Brandenburg aus ganz unterschiedlichen Gründen. Und das wird hervorgehoben in diesem Koalitionsvertrag. Aber ich darf auch zitieren, im Koalitionsvertrag steht, Jugendverbandsarbeit ist eine unverzichtbare Stütze. Das finde ich ist ja schon mal, also dass Jugendverbandsarbeit in einem Koalitionsvertrag vorkommt. Das möchte ich hiermit unterstreichen. Das ist wirklich schon, das sind ja die kleinen Wins, Jendrik, die wir manchmal in diesem Feld Bild schon haben. Und weiterhin soll auch im Rahmen des Landesjugendplans Jugendverbandsarbeit gefördert werden. Und dieses weiterhin gibt mir ja als Politikanalystin immer den Hinweis, dass es eher keine Aufwüchse geben wird, sondern ja, wir machen jetzt halt so weiter, obwohl auch die Jugendarbeit, die Jugendsozialarbeit dringend mehr Geld bräuchte. Und Brandenburgs vorbildlicher Weg der Kinder- und Jugendbeteiligung, das habe ich jetzt zitiert, soll weitergegangen werden. Also all das, was ich gerade gesagt habe mit dieser vielfältigen Beteiligung auf allen Ebenen, soll weitergehen. Und das finde ich jetzt richtig gut, dass es im Koalitionsvertrag steht, die Kinder- und Jugendgesundheit soll gestärkt werden. Damit ist natürlich psychische Gesundheit gemeint, aber eben auch Gewaltschutz zum Beispiel, also den Schutz vor Gewalt aller Art. Denn das ist tatsächlich, das Thema Jugendgesundheit ist noch eine der Achillesfersen Brandenburgs, wenn man sich den Kinderrechteindex genauer anschaut.
Eine der größten Herausforderungen, die es in Brandenburg aber auch gibt und auch der ernsthaftesten Herausforderungen, ist die Bedrohung der Jugendarbeit durch rechtsextreme Akteure und Parteien, und zwar dramatisch steigend. 2025 wurde da ein neuer Höchststand erreicht. Rechtsextremistisch motivierte Angriffe auf Jugendclubs, unter anderem in Lauchhammer, Luckenwalde, Senftenberg, Cottbus oder Altöbern. Wir reden über Schmierereien, über Vandalismus, über Brandanschläge. Wir haben es im Podcast ja auch an der einen oder anderen Stelle schon mal gesagt. Und die extrem rechte Szene in Brandenburg tritt mit wachsendem Selbstbewusstsein auf. Das sagt Anna Brückmann vom Verein Opferperspektive in einem Interview mit dem RBB. Und das bekommt eben auch die Jugendarbeit zu spüren. Und so auch die Jugendverbände, Jugendringe, Jugendgremien. 2024 zum Beispiel drohte die AfD damit, den Landesjugendring im Falle eines Wahlsieges zu zerschlagen. Die Wahl eines AfD-Vorsitzenden im Bildungsausschuss des Landtags konnte gerade noch abgewehrt werden, 25. Aber die Jugendarbeit vor Ort, wo wir teilweise 50-60% der Wahlberechtigten bei der Kommunalwahl für die AfD gestimmt haben, schlagen sich durch in rhetorischen, verbalen Drohungen, aber auch in echte Gewalt, auch körperlich.
Ja, und das ist ein Feld, das natürlich auch andere Bundesländer betrifft, aber Brandenburg gerade nochmal ganz besonders. Für mich als in Berlin lebende, aber viel in Brandenburg arbeitende Person ist es krass, wenn ich morgens Schlagzeilen sehe, dass eben schon wieder ein Jugendclub gebrannt hat und da irgendwie Faschoschmierereien zu sehen sind. Das erinnert an so viele Dinge, wo ich eigentlich dachte, da sind wir drüber hinweg. Aber es gibt da einfach auch einen massiven Rollback. Und nicht zuletzt wird auch die Umstrukturierung des Bundesprogramms Demokratie leben Auswirkungen auf den zivilgesellschaftlichen Widerstand gegen Demokratiefeindlichkeit und Extremismus haben. Denn, surprise, die öffentliche Förderung von politischer Bildung durch die Kommunen lässt ganz besonders zu wünschen übrig. Also da ist Brandenburg wirklich sehr, sehr, sehr angewiesen auf Bundesprogramme, auf Landesprogramme, denn die Kommunen haben kein Geld. Wir reden ja auch von einer starken Stadt- und Landverteilung, auch von einer starken Landflucht. Genau, aber über Demokratie leben sprechen wir ein anderes Mal, Jendrik, und dann vor allen Dingen ein bisschen ausführlicher. Das war jetzt so eine kurze Runde über Brandenburg. Wir stecken euch so viel wir können in die Shownotes. Ja, und wie ist denn das dann so? Wir haben jetzt 16 Bundesländer. Wenn man Mallorca dazu zählen würde, 17. Ist dann nochmal sozusagen die 18. Folge zu 16 Mal Jugendpolitik dann über das Sauerland, Jendrik?
Ja, ich weiß auch nicht. Wer uns hier bei Instagram verfolgt, hat es vielleicht gesehen. Bei RTL West, auch eine super Quelle, was einem so in die Timeline gespült wird, gab es ja eine Studie von der Fachhochschule Südwestfalen, die herausgefunden hat, dass fast jeder zweite Jugendliche in NRW das Sauerland nicht kennt.
Das ist ganz schlechte Nachricht für den Kanzler. Der kommt aus dem Sauerland. Da könnte man doch mal was tun. Eine Podcast-Folge zum Beispiel.
Ich bin ja geneigt zu sagen, die Ausländer sind daran schuld.
Ja. Mindestens.
Mindestens. Wir biegen ein in die Schlusskurve und schauen, was in den nächsten zwei Wochen so anliegt. Aus NRW-Perspektive, Anna, sind die nächsten zwei Wochen exakt die Osterferien. Das ist ja immer eine Woche vor und eine Woche nach Ostern. Ich persönlich werde ein bisschen Zeit auf Borkum verbringen, ein paar Tage frei machen, aber auch auf die relativ lange Zeit dann zwischen Ostern und Sommer. Die Sommerferien sind hier sehr spät blicken. Unter anderem auf den Ganztagskongress in Berlin, da mal ein Auge drauf zu werfen und einfach so ein paar Sachen vorzubereiten, dass es dann akut an den Tagen selber nicht mehr so viel ist. Ob das klappt, ich werde berichten. Was ist bei dir los?
Ja, so Ferienzeiten, das interessiert mich immer so mittelmäßig, weil ich ja so in allen Bundesländern unterwegs bin und immer irgendwo irgendwie Ferien und ich bin auch irgendwie immer im Einsatz. Aber tatsächlich in den kommenden 2 Wochen möchte ich 3 Aufsätze schreiben, bei denen ich zumindest bei 1,5 schon die Deadline gerissen habe und mir vorgenommen habe, mich da jetzt wirklich sehr, sehr konzentriert ranzusetzen, die Feiertage dafür zu nutzen. Insofern, wenn jetzt auch ein bisschen schlechtes Wetter ist, das tut mir leid für alle, die sich irgendwie Sonne wünschen über Ostern. Für mir käme es entgegen, wenn das Wetter nicht so gut wäre über Ostern, weil es mir dann leichter fällt, am Schreibtisch zu sitzen und diese Aufsätze zu Ende zu schreiben, die ihr dann auf jeden Fall, wenn sie erschienen sind, auch bei mir auf Insta nachlesen könnt. Aber das ist erstmal so mein Plan.
Die nächste Folge erscheint am 13. April, also in 14 Tagen. Danke für eure Bewertung und eure Treue, dass ihr zuhört, dass ihr kommentiert, dass ihr uns Feedback gebt, dass ihr euch mit Sprachnachrichten beteiligt. Kommt gerne in unseren WhatsApp-Channel. Den Zugangslink findet ihr in den Shownotes. Da halten wir euch mit aktuellen Infos und Ausschreibungen auf dem Laufenden. Passt auf euch auf und bis ganz bald.
Tschüssi.
Berufsjugendlich ist ein Podcast für alle, die jugendpolitisch aktiv sind, mit jungen Menschen arbeiten oder sich für die Interessen junger Menschen einsetzen.
Produktion, Redaktion und Moderation: Anna Grebe und Jendrik Peters. Berufsjugendlich ist eine unabhängige Eigenproduktion und wir freuen uns über eure Abos und Bewertungen auf Spotify, Apple, Podigy, Deezer und überall dort, wo es Podcasts gibt. Alle 14 Tage gibt es eine neue Folge.
Ihr findet uns auf Instagram unter @medien.politik.partizipation und @erjendrik.